herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Dienstagabend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Ohne das zu bewerten, aber Deutschland und Nationalbewusstsein, das erleben wir tatsächlich eher selten. Vielleicht liegen die Gründe in der Geschichte. Mit Blick auf das Kaiserreich und die DDR gehen wir heute der Frage nach, was genau ist eigentlich Deutschland? Historikerin Katja Heuer ist heute Abend bei uns auf dem Roten Sofa. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Sagen Sie, Stichwort Nationalbewusstsein. Wie stark ist das ausgeprägte das Selbstverständnis eines Nationalbewusstseins von uns Deutschen im Verhältnis zum Beispiel zu den Amerikanern?
Also ich finde das in Deutschland gerade immer spannend, dass man die Geschichte irgendwie gar nicht so als einen langen Strang sieht, sondern man hat die ja gerne so in kleine Parzellen eingeteilt. Man redet vom Kaiserreich, von der Weimarer Republik, von Nazi-Deutschland. Und man macht im Endeffekt keinen langen Strang der Geschichte, sondern erinnert sich gerne immer an diese Einzelkapitel.
Während unterschiedlichen Emotionen, das darf man nicht vergessen.
Ja, absolut. Ne? Und man zieht da eben auch gerne wirklich klare Brüche danach und sagt, so, jetzt ist hier die eine Phase zu Ende und es fängt die nächste an. Während in Großbritannien zum Beispiel, wo ich lebe, da redet man gerne vom Wir, selbst wenn man irgendwie 1000 Jahre zurückguckt. Also da sagen die Leute sowas wie, als wir damals von den Franzosen invasiert worden sind. Und dann redet man tatsächlich von 1066. Und das würde, glaube ich, in Deutschland nicht nur auf Unmut stoßen, sondern den Leuten gar nicht einfallen zu sagen, wir haben damals das und das gemacht, weil man eben irgendwie doch auf eine kürzere Zeit zurückblickt.
Ist man auch deswegen weniger stolz auf unser eigenes Land, auf Deutschland, vielleicht auch das, was Deutschland ausmacht?
Ja, es ist halt problematisch dadurch, dass wir diese sehr dunklen Kapitel ja in unserer Geschichte haben und die auch sehr, sehr bewusst in unserem Nationalbewusstsein verankert haben und zu Recht.
Und von daher ist für viele das Wort Stolz auch schon mal falsch wahrscheinlich. Ne?
Ja, absolut, weil wir eben eher mit einer Art Geschichtsbewusstsein umgehen als mit Worten wie Stolz oder Scham oder wie auch immer. Also man versucht da, glaube ich, etwas rationaler und breit gefächert daran zu gehen, als jetzt die bestimmten Emotionen daran zu hängen.
Ist interessant. Wir werden wirklich mal dieser Frage nachgehen. Was genau ist denn eigentlich Deutschland und wie trennt sich das? Warum trennt sich das? Und wo sind genau die verbindenden Linien möglicherweise? Auch schön, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Was ist eigentlich Deutschland? Wie ist es entstanden? Heute ein Blick auf Kaiserreich und DDR von Historikerin Katja Heuer. Herzlich willkommen nochmal auf dem Roten Sofa. Bevor wir loslegen, tief in die Geschichte hineintauchen, erstmal ein kurzes Porträt von Judith Strunk.
Sie hat einen ganz besonderen Blick auf Deutschland. Katja Heuer, Historikerin und Forscherin am renommierten King's College in London. Als Journalistin kommentiert sie die deutsche Politik und erklärt den Briten, wie wir ticken. Die Frage, was ist Deutschland, treibt sie seit Jahren um. Genauer gesagt, seit sie ein Kind ist. Geboren im geteilten Deutschland. Die Wendezeit in Brandenburg prägt sie. Nach dem Geschichtsstudium zieht sie ins Ausland und blickt mit Abstand auf ihre Heimat, schreibt Bestseller über die Geschichte der DDR und des Deutschen Kaiserreichs. Denn dort finden sich Antworten auf die Fragen nach der nationalen Identität. Welche Ängste haben die Deutschen und warum sind Einigkeit und Recht und Freiheit nicht selbstverständlich? Katja Heuer.
Eine Entdeckung unseres Landes heute Abend auf dem Roten Sofa. Sagen Sie, Frau Heuer, ein Buch über das Kaiserreich haben Sie geschrieben. Mit welcher Frage sind Sie reingegangen? Welche Frage haben Sie sich gestellt bei Ihren Forschungen?
Also ich wollte eigentlich zum Ursprung zurückblicken sozusagen. Also wo kommt diese Idee des deutschen Nationalstaates überhaupt her? Warum fragen wir uns immer noch genau, was heißt es eigentlich, deutsch zu sein? Was wollen wir in der Welt erreichen? Also gerade jetzt wieder zur Frage der Zeitenwende zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass es eine Wende gibt, dann muss es ja ein Vorher und ein Hinterher geben. Also was ist diese Idee überhaupt des Landes, der Nation sozusagen als Grundidee? Und ich dachte, es wäre sinnvoll, irgendwie wieder an diesen Anfang zurückzublicken. Natürlich nicht den Anfang der Nation, darüber kann man sich streiten, wo der anfängt. Aber den Anfang des Nationalstaates von Deutschland sozusagen als Land, als Staat.
Wie war denn Deutschland vor Ausrufung des Kaiserreiches?
Ja, also es war ein Flickenteppich, kann man so sagen, von verschiedenen Fürstentümern, Königreichen, wirklich Kleinststaaten, die sich sozusagen über diese Mitte von Europa verstreut haben. Und es war nicht genau klar, wo sozusagen das Deutschtum, wenn man so will, anfängt und wo es aufhört. Und darüber wurde sich ja auch lange in Deutschland.
Es hieß ja auch gar nicht Deutschland in dem Sinne, sondern es war zum Beispiel der Norddeutsche Bund.
Zum Beispiel und vorher auch das Heilige Römische Reich und so weiter. Also man hatte da verschiedene Ideen, wie man diese Länder sozusagen zusammenfassen kann unter einem Konstrukt. Aber es hat noch sehr lange gedauert, bis sich das dann wirklich konkretisiert hat.
Ganz entscheidender Punkt ist ja die Ausrufung des Kaiserreiches. Das war, wie ist das entstanden? 1870 in etwa. Das sind ja auch Bismarck spielte eine Rolle und natürlich der spätere Kaiser Wilhelm I.
Ja, also diese Idee, dass Deutschland ein Staat werden sollte, die gab es schon länger. Da haben sich verschiedene Philosophen dazu geäußert. Auch die Gebrüder Grimm haben mit ihren Märchen daraufhin gearbeitet. Viele von den sozusagen riesigen Wirtschaftsunternehmen, die sich so Stück für Stück etabliert haben, haben argumentiert, dass wenn Deutschland sozusagen irgendwie sich vereinigt, dass man auch besser wirtschaften kann, weil man verschiedene Sachen vereinheitlichen kann, Währung und so weiter. Aber es brauchte irgendwie einen konkreten Anlass. Und Bismarck als der preußische Ministerpräsident hat diesen Anlass in Krieg gesehen. Er hat ja sehr berühmterweise sozusagen davon gesprochen, dass nur Blut und Eisen dieses Land zusammenbringen.
Das war die berühmte
können.
Parlamentsrede von ihm.
Genau, 1862. Und die Idee war sozusagen, dass wenn man ein Band schafft, das daraus besteht, dass Deutsche gegen andere kämpfen, dass sie sich dann als Deutsch sehen, dann hört es sozusagen auf, dass man sagt, man ist ein Bayer oder man ist ein Hamburger, man ist dann Deutsch, weil man gegen jemanden kämpft, der definitiv nicht Deutsch ist. Und das hat eben geholfen, das zu konkretisieren. Und dann gab es diese sogenannten Einigungskriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. Und da auf der Basis, dass man diese Kriege gewonnen hat, als Deutsche, die zusammengekämpft haben, hat Bismarck es dann geschafft, in diesem Nachspiel davon zu sagen, so, jetzt bleiben wir auch zusammen und jetzt formen wir einen Staat.
Jetzt ist natürlich noch mal ganz wichtig, wie dieser Krieg überhaupt entstanden ist. Da gab es ja damals diese berüchtigte Depesche von Bismarck. Er wollte einen Krieg produzieren. Was hat er in dieser Depesche noch mal, damit wir, weißt du, wir haben das alle im Geschichtsunterricht mal gelernt. Mir ist es auch so, aber was hat er da noch mal provozierend geschrieben?
Ja, also Bismarcks Problem war ja, wenn jetzt Deutschland den Krieg angezettelt hätte oder beziehungsweise Preußen den Krieg angezettelt hätte, dann hätten unter Umständen zum Beispiel die Bayern, die davon eigentlich nicht so begeistert waren von der Idee, irgendwas mit Preußen zusammenzumachen, nicht unbedingt gesagt, wir schließen uns jetzt hier einem Aggressionskrieg an. Also es war unbedingt notwendig, dass Preußen angegriffen wird von einer anderen Seite. Und diese Idee von Frankreich als Erbfeind, wie man das auch damals schon genannt hat, gab es eben schon. Und man hat darauf sozusagen gespielt und gehofft, dass diese ganzen Ideen und auch das Trauma von den napoleonischen Kriegen, die 1815 ja schon zu Ende waren, irgendwie wieder genutzt werden konnte. Und Bismarck hat dann eben diesen Krieg bewusst provoziert, indem er ein Telegramm, was der preußische König nach Frankreich geschickt hat, einfach so verschärft hat im Ton. Und dann kam es noch am französischen Nationalfeiertag genau in die Presse und hat dort einen riesen Wut ausgelöst, einfach weil der Ton so heftig war. Und das wusste Bismarck natürlich. Und dann konnte sich der französische König, Napoleon III., nicht mehr so
konnte
wirklich
werden.
Er konnte nicht anders, da war so viel Druck in Frankreich da, dass gesagt wurde, man muss jetzt diesen Krieg vom Zaun brechen, obwohl es in Frankreich auch damals schon Bedenken gab, dass man den nicht unbedingt gewinnen wird.
Weil die französischen Streitkräfte waren auch zahlenmäßig unterlegen, zumindest den gesamten deutschen Streitkräften.
Ja, und Frankreich hatte auch immer schon dieses Trauma oder diese Idee, dass von allem, wovon Frankreich eins hat, Deutschland zwei hat. Ob das nun zahlenmäßig mit der Armee zusammenhängt oder mit dem Wirtschaftsvolumen. Also man wusste eigentlich, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Aber Bismarck hat es tatsächlich geschafft, die Situation so aufzuheizen, dass man selbst aus diesem irrationalen, aus dieser irrationalen Wut heraus sozusagen dann reagiert hat.
Und dann gab es die Kaiserkrönung in Versailles. Eine, ich möchte fast sagen, eine zusätzliche Provokation an das französische Volk?
Ja, und auch das war auch nach innen gerichtet. Also Bismarck hat sich nicht getraut, diese Vereinigung irgendwie in einen von den deutschen Staaten zu legen. Also hätte man es in Berlin gemacht und dann den bayerischen König gefragt, ob er nach Berlin kommt, um dort den deutschen Kaiser zu krönen. Das wäre, glaube ich, schiefgegangen. Das hat auch Bismarck so gesehen. Also hat man sich darauf geeinigt, das völlig außerhalb der deutschen Lande zu legen und nicht nur außerhalb, sondern ins Herz sozusagen des besiegten Feindes, um in diese Siegermentalität weiter hineinspielen zu können.
War es auch dieses Siegersein-Gefühl, was Deutschland dann, diese verschiedenen Kleinstaaten, das als Deutschland geeint hat?
Ja, auf jeden Fall. Und man hat da auch auf vorherige Kriege zurückgreifen können. Also zum Beispiel diese sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon. Da hatte man einen Mythos aufgebaut, dass wenn die deutschen Staaten zusammenhalten und zusammen kämpfen gegen einen Feind von außen, sind sie stärker zusammen und können sich sozusagen durchsetzen dagegen. Und das ist wirklich noch so hängen geblieben in der Psyche der einzelnen Staaten und auch der einzelnen, ja, selbst Individuen in Deutschland, dass man darauf wieder zurückgreifen konnte. Man sagt, es geht hier wieder gegen Frankreich, zusammen gegen Frankreich. Und dieser, ich nenne das so ein bisschen ein defensiver Nationalismus, den man da entstehen lässt, das ist natürlich keine gute Grundlage unbedingt, um jetzt einen dauerhaften Staat aufzubauen. Aber es hat funktioniert, um das Reich zu vereinigen in dem Moment.
Wilhelm I. war der Kaiser, der erste deutsche Kaiser. Welche Identifikationsfigur für Deutsche war Bismarck zu dem Zeitpunkt?
Also Bismarck stand eigentlich hinter der Idee mehr als Wilhelm, weil für Wilhelm war immer noch klar, Preußen war seins. Er hat auf die preußische Tradition zurückgeguckt. Er ist zu dem Moment auch schon ziemlich alt. Also der ist im vorherigen Jahrhundert geboren. Das muss man sich auch überlegen, dass da also ein älterer Herr sitzt.
Ich glaube 79 war er, ne? zur Krönung. Ne?
Genau. Und die Idee, dass sozusagen er jetzt nochmal was Neues anfängt und dieses Riesenprojekt auch auf sich nimmt, war ihm eigentlich schon ziemlich unbehaglich. Und er hatte auch nochmal, zumindest geht das aus den Quellen so hervor, noch mal so ein Moment des Zweifels wirklich am Tag vor der Ausrufung des Reiches. Und Bismarck hat gesagt, mach dir da nichts draus, ich übernehme das und ich leite das für dich, und hat sich damit auch ziemlich unentbehrlich gemacht, erst als Ministerpräsident von Preußen und dann als der erste deutsche Kanzler für das gesamte Reich.
Schauen wir doch mal auf diese schillernde Figur. Natürlich, von Bismarck kennen wir alle diese schnauzbärtigen Bilder. Man kennt ihn als Reichskanzler. Antje Althoff öffnet jetzt dieses Bild. Wo kam Bismarck her? Wie war er vor der politischen Laufbahn? Das ist ganz interessant. Während der Film lief, haben Sie schon gesagt, Bismarck ist halt ein sehr ambivalenter Charakter. Man kann ihn nicht nur als gut, man kann ihn nicht nur als böse bezeichnen. Fangen wir doch mal so an. Was für gute Dinge hat er denn eigentlich auch bewirkt für Deutschland?
Ja, das ist über lange Zeit ja sehr hervorgehoben worden. Ich glaube, die meisten Leute, mit denen ich jetzt darüber spreche, über Bismarck, sagen oft, ja, Sozialgesetzgebung und so weiter, wofür er auch bekannt ist. Und das stimmt auch. Also er hat wirklich jetzt nicht unbedingt, weil er ein Gutmensch ist oder weil er das unbedingt moralisch für richtig hielt, sondern weil er die Arbeiterbewegung im Zaum halten wollte.
Die SPD, also die Sozialisten im Grunde im Zaum halten.
Absolut. Ne? Und deshalb sich gedacht, okay, dann mache ich jetzt genug Sozialgesetzgebung, dass die Leute einigermaßen zufrieden sind, und hat darauf gehofft, dass das wirklich die Arbeiter befriedigt, sodass sie zumindest nicht mehr in diese Massenstreiks, die damals schon passiert sind, da weiter teilnehmen und damit die politische Stabilität vielleicht untergraben. Also man hat dann so Dinge wie Arbeitslosenversicherung, Rentensysteme und Invalidenversicherung und solche Dinge eingeführt, die
was
wirklich,
aber auch im Verhältnis zu anderen Ländern revolutionär war.
Ja, absolut. Und auch wirklich viel weiter gegangen ist, als das woanders der Fall war. Und dadurch das tatsächlich geschafft hat, auch innerhalb der SPD, die sich damals schon formiert, dass die eher zu einer Reformbewegung geworden ist, als revolutionär angetreten ist. Und das hat wirklich zum Teil daran gelegen, dass einfach die Bedingungen einigermaßen in Ordnung waren, sodass man sozusagen damit leben konnte in der Masse.
Heutzutage wird bei Bismarck vielfach vom Wegbereiter des Kolonialismus auch gesprochen. Inwieweit war das der Beginn, diese Zeit des Wirtschaftslobbyismus? Kann man das so formulieren vielleicht auch?
Also den Wirtschaftslobbyismus, würde ich mal so sagen, den gibt es schon immer. Es wurden schon Könige im Mittelalter dazu gedrängt, bestimmte Handelsrouten frei zu machen und dafür zu sorgen, dass man sozusagen frei dem Kommerz nachgehen konnte. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass zu dieser Zeit die Wirtschaftslobby, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, sehr darauf gepocht hat, dass man ein Kolonialreich
einrichtet. Weil er war ja eigentlich erstmal dagegen.
Ja, absolut. Und Bismarck war nicht dagegen unbedingt, weil er jetzt gesagt hat, das ist moralisch Unrecht, dass wir in die Welt hinausziehen und andere Völker unterjochen, sondern er war dagegen, weil er gesagt hat, es gibt in Europa ein bestimmtes Gleichgewicht. Das haben wir jetzt schon gestört, indem wir den deutschen Staat einfach in die Mitte gesetzt haben, als den größten kontinentaleuropäischen Staat, mal von Russland abgesehen. Und die anderen Mächte da sowieso schon ziemlich empfindlich darauf reagiert haben, dass da jetzt dieses Schwergewicht auf einmal da ist. Und wenn man jetzt noch in die Welt hinauszieht und sagt, wir mischen uns jetzt da auch noch ein in eine Welt, die sowieso schon kolonialistisch eingeteilt ist in bestimmte Gebiete, dann ruft man damit Krisen und Konflikte hervor im internationalen Bereich, die vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen sind und am Ende diesen frisch gegründeten Staat auch hätten zerstören können. Aber der Druck aus der Wirtschaft war dann doch enorm. Man hat gesagt, guck doch nach Frankreich oder nach Großbritannien, die haben Absatzmärkte, die können sich Rohstoffe von woanders besorgen. Wir brauchen sowas auch, sonst werden wir irgendwann hinterherhängen. Und Bismarck hat noch versucht, solange das möglich war, dagegen zu halten. Er ändert auch seine Meinung nicht. Das sieht man durch die Zeit hinweg immer wieder, dass er sich dagegen äußert. Aber es stimmt auch, dass die ersten Kolonialgebiete in Bismarcks Zeiten unter deutschen Schutz, wie man das damals genannt hat, gestellt worden sind, weil Bismarck dann doch dem Druck irgendwann
letztendlich hat das ermöglicht. Denn
naja, es wurde eben gesagt, okay, wir haben jetzt hier Gebiete eingerichtet und ganz oft haben sich ja auch diese Privatgebiete, die dann gekauft worden sind von Kaufmännern, so entwickelt, dass da wirklich Gegenbewegungen und Aufstände stattgefunden haben, vor allem in den afrikanischen Gebieten. Als dann die Kaufmänner gemerkt haben, die lassen sich schwer halten, ohne dass man mit einer Armee und mit Druck sozusagen dagegen hält, wurde dann sofort der Druck auf Bismarck ausgeübt und es wurde gesagt, wir brauchen sogenannte Schutztruppen dort unten, also militärischen Schutz sozusagen für die deutschen Besitzungen dort.
Wie ging es mit Bismarck zu Ende?
Ja, also Bismarck war wirklich fast die ersten 20 Jahre des Deutschen Reiches sozusagen der Kanzler und hat auch gedacht, das geht noch weiter so. Und das Problem für Bismarck war dann, dass irgendwann der Enkel von Wilhelm I., nämlich Wilhelm II., an die Macht kam.
Zwischendurch war noch Friedrich III., genau, der ist aber krank gewesen, hatte Krebs nur 99 Tage und deswegen Wilhelm II. Schnell.
Genau, und das war das sogenannte Dreikaiserjahr 1888. Und dann hat sich Bismarck noch 2 Jahre lang gehalten und gleichzeitig als Kanzler unter Wilhelm II. Versucht zu regieren. Aber das Problem war, dass Bismarck eine Verfassung geschaffen hatte mit einem Chef sozusagen, der theoretisch zumindest der Kaiser ist, und dann sozusagen einer Verwalterfigur des Kanzlers, die er eingenommen hatte. Und das System hat aber nur funktioniert, wenn einer der beiden etwas in den Hintergrund tritt und der andere sozusagen den Ton angibt. Aber weder Bismarck noch Wilhelm II. Waren Männer, die jetzt irgendwie zurückgetreten wären und jemand anders die Führungsrolle überlassen hätten. Und von daher sind diese Konflikte in den 2 Jahren, also zwischen 1888 und 1890, dann so ausgeartet, dass Bismarck am Ende zum Rücktritt gezwungen wird und auch sehr lange an seiner Rücktrittsrede schreibt. Das ist auch sehr bezeichnend. Eigentlich war Bismarck sehr wortgewandt und hat immer ziemlich schnell seine Reden und seine Briefe fertig gehabt, aber hat wirklich tagelang an dieser Rücktrittsrede auch gesessen, weil er für die Geschichte schon mal festhalten wollte, dass wenn jetzt irgendwas ganz Schreckliches passiert, ist das nicht seine Schuld. Er wurde sozusagen gezwungen, zurückzutreten.
Mit welchem System hat Wilhelm II. Als Kaiser die Deutschen vereint und auch letztendlich dann tatsächlich ja in den Ersten Weltkrieg mit hineingeführt? Was steckte dahinter, diese Einigkeit zu erhalten?
Ja, also Wilhelm II. Hat von Anfang an so fast so mittelalterliche Vorstellungen davon gehabt, wie man als König bzw. als Kaiser das Volk regiert. Also er wollte geliebt werden, er wollte verehrt werden und er hat gedacht, dass diese enormen Spannungen, die in Deutschland immer noch bestanden haben, ob das zwischen Katholiken und Protestanten ist, zwischen verschiedenen sozialen Schichten, auch zwischen Männern und Frauen und so weiter, die waren ja da. Und er hat eben gedacht, er kann die alle hinter sich, hinter seiner Figur vereinen und als ein Volk, als ein Kaiser sozusagen nach vorne schreiten und ist davon ausgegangen, dass das nur möglich ist, wenn er ein Deutschland schafft und ein deutsches Reich schafft, was sich immer weiter auf der Welt etabliert und als Weltmacht etabliert. Und er redet dann auch tatsächlich von Weltpolitik.
Deswegen der Reisekaiser auch, ne?
Ja, ist sehr viel rumgereist, hat versucht, sich zu zeigen in der Öffentlichkeit. In vielerlei Hinsicht war er auch der erste Medienkaiser. Also er hat sich wirklich, oder die erste mediale Figur, wenn man so will, er hat sich wirklich Sorgen darum gemacht, tagtäglich, was über ihn in der Zeitung steht, hat sich darüber wohl auch tierisch aufgeregt, als er zum Frühstück die Zeitung aufmachte und die doch sehr freie Presse, das darf man auch nicht vergessen, dass zu der Zeit die Pressefreiheit auch wirklich ernst genommen worden ist, sich eben oftmals auch über ihn lustig gemacht hat, Karikaturen entstanden sind und er hat sich da immer sehr, sehr viel Sorgen drum gemacht um sein Image. Weil er eben diese Figur sein wollte, diese fast übermenschliche Figur, an die sozusagen alle glauben konnten. Und das hat dann aber dazu geführt, dass er diese Konflikte, die schon vorher die Deutschen zusammengehalten haben, nämlich der Konflikt nach außen, dass er das irgendwie perpetuieren musste, also immer weiter fortführen musste. Und er ist davon ausgegangen, dass wenn man ein Kolonialreich schafft, was über die ganze Welt verbreitet ist, auf das die Deutschen nicht nur stolz sein können, sondern dass das Deutschland sozusagen erstmal auf die Karte auch setzt und vergleichbar macht mit Großbritannien, mit Frankreich, mit den USA, dass das dazu führen könnte, dass die Leute über ihre Unterschiede und ihre Konflikte hinwegsehen können, und vielleicht irgendwie was Größeres sehen. Es stand ja auch damals schon in der Strophe der Nationalhymne Deutschland, Deutschland über alles. Also diese Idee, dass Deutschland wichtiger und größer ist als die einzelnen Unterschiede. Darauf wollte er hinaus.
Also kann man im Grunde sagen, Nationalgefühl, was per Verordnung stattgefunden hat oder per zumindest von oben herab und nicht von unten aus der Nation heraus entstanden ist. Nicht wir sind die Deutschen, sondern ihr seid die Deutschen, mehr oder weniger. Interessantes Thema, werden wir nachher noch mal zu kommen. Werfen wir mal einen Blick auf Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, wie das früher bei Ihnen so war. Ich fand das immer spannend, wie die Dinge sich warum und wie entwickelt haben. Nils Grützner mit Geschichtsunterricht heute.
Genau.
Goethe-Schule Harburg, Klasse 10MU. Mittwoch, kurz vor 9, Tag 3 der sogenannten Geschichtomat-Woche und die ist intensiv. Für alle Beteiligten. Historiker, Medienpädagogen, Schülerinnen und Schüler. Arbeitsergebnisse werden im Klassenzimmer zusammengetragen, auch die des Vortages. Ein Interview mit der Autorin Angela Bortin, die über menschliche Schicksale im Nationalsozialismus, Flucht und Vertreibung recherchiert und geschrieben hat.
Es ging um eine Frau namens Katharina Leipelt. Sie war eine Judin, die sich evangelisch getauft hat, aber trotzdem Juden geblieben ist. Und das ist ja was anderes, wenn man mit einer Person spricht, die wirklich was weiß über dieses Thema, und was anderes, wenn man das in der Schule nur liest.
Die Jugendlichen gehen auf historische Spurensuche und bekommen so einen persönlichen und intensiveren Zugang.
Man hört es nicht von anderen, sondern man informiert sich von alleine. Und deswegen macht es auch eigentlich mehr Spaß.
Man startet montags mit dem Thema rein und hat freitags einen fertigen Film gemacht. Und es ist diese ganze Reise von, wir lesen was, wir arbeiten uns in ein Thema ein, wir schreiben ein Drehbuch, wir überlegen uns Anmoderationen, wir gehen los und filmen oder interviewen jemanden, schneiden das dann und haben am Ende einen fertigen Film. Und das ist... Das spielt, glaube ich, eine große Rolle dabei.
Die folgenden Jahre waren von zunehmender Verfolgung und Diskriminierung geprägt. Als Jude fand Walter Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Die Geschichte von Walter Horwitz ist ein bewegendes Zeugnis für die Grausamkeiten der nationalsozialistischen Verfolgung und das Leid, das Millionen von unschuldigen Menschen während des Holocaust erfahren haben.
Als ich mich das erste Mal darüber informiert habe, das war schon echt... Wie kann ich das sagen, herzzerreißend. Also es war traurig zu lesen, wie sein Leben abgelaufen ist.
Auftritt Fabian, die nächste Station ihres Rundgangs.
Wir stehen jetzt am Standort der ehemaligen Harburger Synagoge, die 75 Jahre lang der zentrale Ort des jüdischen Gemeindelebens war.
Die Synagoge wurde 1863 eingeweiht und war das erste Gebäude für den religiösen Zweck an der Eisendorfer Straße.
Und das ist das Projekt. Schritt für Schritt, Film für Film entsteht eine interaktive Karte. Hinter jeder Markierung erzählt ein Video von jüdischem Leben heute, kulturellen Orten und menschlichen Schicksalen.
Die Goldbergs gehörten zu den damals ca. 50 Familien der jüdischen Gemeinde Harburgs. Die Eltern und ihre Kinder fühlten sich in Harburg sehr wohl. Sie hatten viele Freunde. Erna und Rita gingen auf die Harburger Mittelschule in der Hermann-Maul-Straße.
Das geht eben nicht nur um Geschichte beim Geschichtomat, sondern auch um die Geschichten von Schicksalen, von Menschen, um die es ja geht. Also gerade wenn wir von historischen Figuren sprechen, geht es ja trotzdem immer um Menschen. Und da wollen Geschichten erzählt werden, damit wir auch als ZuschauerInnen eine Verbindung dazu aufbauen können und dafür vielleicht Gefühle entwickeln. Und da ist der Film schon einfach eigentlich das beste Medium dazu.
Auf historischer Spurensuche mit Kamera und Mikrofon. Die 10MU der Goethe-Schule Harburg erzählt Geschichte persönlich und hautnah.
Ja, da sind wir so. Schöne Geschichte, dass man eben Geschichtsunterricht mal so fassbar machen kann und erlebbar machen kann. Katja Heuer, Sie forschen und arbeiten am King's College in London. Wie sehr interessieren sich die Briten eigentlich für die deutsche Geschichte, insbesondere auch für die DDR?
Also ich finde, das ist enorm, das Interesse dort. Also in der Vergangenheit war das oft so, dass
Ihre beiden Bücher sind Bestseller geworden, ja, in England, das muss man einfach mal sagen. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe sie auch zuerst auf Englisch geschrieben. Und das ist schon so, dass man sich sehr für deutsche Geschichte interessiert. Und früher war das immer so ein bisschen das Klischee. Das ist auch immer noch so, wenn man in die Buchläden geht, dass man sich hauptsächlich für den Nationalsozialismus interessiert und den Zweiten Weltkrieg und auch noch gerade noch so den Ersten Weltkrieg aus deutscher Sicht auch. Aber das ist schon sehr viel weiter auch geworden jetzt, das Feld. Also viele deutsche Autoren werden jetzt auch übersetzt, gerade auch ostdeutsche Autoren. Also man interessiert sich auf jeden Fall dafür, weil das auch gerade so eine Welt ist, mit der man sich relativ wenig beschäftigt hat, eben außerhalb dieser Jahre, die jetzt zum Interesse geworden ist.
Sie sind 1985 in Brandenburg geboren. Was haben Sie noch in Erinnerung von der DDR damals?
Also ich habe so eine Schlüsselerinnerung, das ist tatsächlich an das Ende der DDR. Und zwar waren wir zum letzten Tag der Republik, also zum 7. Oktober 1989, auf dem Fernsehturm. Und das war eigentlich keine Absicht, dass wir jetzt da irgendwie mitten in diese Demonstration reingeraten wollten, sondern alle hatten den Tag frei und man wollte sich einfach entspannen. Und wir haben das als Familienausflug gemacht. Und dann standen wir da oben und ich habe als kleines Kind, 4 Jahre alt, da am Glasfenster gestanden und über Berlin geschaut und mich darüber amüsiert, dass die ganzen Menschen aussahen wie kleine Ameisen. Und dann sagte ich auf einmal zu meinem Vater, du Papa, das sind Polizeiautos. Und auf einmal drehte er sich um, hatte mich vorher weitestgehend ignoriert und wurde ganz bleich im Gesicht, weil er halt erkannte, was da losgeht. Also, dass das Demonstrationen sind, dass sich die Polizei sozusagen bereit macht, da einzugreifen. Und das war ja gar nicht klar, wie das Regime darauf reagiert. Also griff er mich und meine Mutter und wir sind wieder in den Fahrstuhl gegangen und nach unten gefahren und nach Hause gefahren. Und diese Erinnerung ist mir, glaube ich, deshalb im Gedächtnis geblieben, weil diese Unsicherheit und diese Angst und auch diese Aufbruchsstimmung, also dieses komische Gefühlgemisch, was da war, das ist ungewöhnlich, weil als Kind verlässt man sich ja darauf, dass das Erwachsene alles ist. Ja, und dass Erwachsene wissen, was jetzt passiert und dass die immer einen Rat zu wissen. Und,
aber das ist ja ganz interessant. Ja. Ihre Mutter war Geschichtslehrerin in der DDR, Ihr Vater war Offizier bei den Luftstreitkräften der NVA. Was haben die Ihnen eigentlich denn auch in den Jahren danach, als Sie so Jugendliche geworden sind, was haben die Ihnen eigentlich erzählt, wie Sie in der DDR gelebt haben, leben konnten?
Ja, ich sag mal, für meine Eltern war das vielleicht auch nicht ganz typisch, was diese Generation angeht, einfach weil die beide schnell wieder Fuß gefasst haben. Meine Mutter war weiter.
Na, ich meine jetzt in der Zeit DDR-Zeit, in der DDR-Zeit.
Ja, aber
als sie noch nicht geboren waren sozusagen.
Ja, sie haben sozusagen auf dieses Kapitel als ein Kapitel ihres Lebens zurückgeschaut. Also das war nicht so, dass man zurückgeguckt hat und gesagt hat, damals war alles besser oder schlechter, sondern man hat einfach Geschichten erzählt, was man gemacht hat, genauso wie man dann Geschichten erzählt hat, was man 1993 dann später gemacht hat. Mhm. Und da wurde eben viel erzählt darüber, was es zum Beispiel nicht gab an bestimmten zu bestimmten Zeiten, was in den Regalen nicht lag und was man dann irgendwie woanders beschaffen musste, aber auch Geschichten über das Leben einfach. Also meine Mutter zum Beispiel war jemand, der aus einem Arbeiterhaushalt kam und dann von ihrer Lehrerin eigentlich dazu ermutigt worden ist, doch weiter ihr Studium zu betreiben und dann am Ende an die Universität zu gehen, auch gegen den Willen ihrer Eltern, die sehr, sehr klassenbewusst sind, sage ich mal, oder waren. Und das war zum Beispiel auch was mir diese Ambivalenz von Anfang an irgendwie mit beigebracht hat, sage ich mal. Also auf der einen Seite eben diese Schattenseiten und die Seiten des Mangels, ja. Auf der anderen Seite aber auch die komplexe Geschichte.
Diesseits der Mauer. Sie haben ein Buch über die DDR geschrieben, über diese Zeit der DDR. Und wenn ich das mir so durchgeblättert habe, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, früher war auch nicht alles schlecht. Das ist ja, Sie haben das eben schon erzählt, es gab natürlich gute Dinge in der DDR. Also natürlich haben die Menschen gelebt, mussten sie auch. Sie haben sich arrangiert. Aber ist das nicht ein wenig zu idealisiert? Ich meine, es gab Mauertod, es gab Flüchtlinge, es gab Einschränkung der Meinungsfreiheit, Reisefreiheit gab es nicht. Viele Menschen waren politische Häftlinge. Ist das nicht etwas zu idealisiert zu sagen, es war eigentlich auch viel Schönes dabei?
Ja, dieses Aber auch ist eben wichtig. Also diese Tatsache, dass diese Geschichten beide nebeneinander bestehen und auch oftmals innerhalb derselben Biografie bestehen, das wollte ich eben mit dem Buch aufzeigen. Es ist auch viel Mauer, Stasi und so weiter auch dabei, aber eben auch Geschichten. Und das sind, wie gesagt, oftmals die gleichen Geschichten innerhalb einer Biografie, die eben auch aufzeigen, dass die Menschen auch gelebt haben und auch nicht unbedingt sozusagen sich jeden Tag und jede Minute dessen bewusst waren, dass zum Beispiel jemand anders todunglücklich in Berlin saß und versucht hat, auf die andere Seite rüberzukommen und dabei das Leben riskiert hat. Das heißt nicht unbedingt, dass nicht jemand gleichzeitig irgendwo in Dresden oder in Brandenburg saß und geheiratet hat zum Beispiel. Also diese Konflikte, die wir jetzt auch wieder ausleben über die Art und Weise, wie Geschichte über die DDR geschrieben wird, die finden sich eben in diesen Menschenleben wieder. Und für mich war es wichtig, aufzuzeigen, dass es da 16 Millionen verschiedene Geschichten gibt von 16 Millionen verschiedenen Ostdeutschen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben und dass es eben komplexer ist. Und deshalb habe ich das Buch im Englischen auch Jenseits der Mauer genannt, um eben diese Doppelseitigkeit zu zeigen, um zu sagen, es gab die Mauer, aber es gab auch ein Leben jenseits der Mauer gleichzeitig.
Also es ist keine Verteidigung eines Unrechtsstaates, es ist kein Schönreden von politischen Gefangenen, die sehr gelitten haben unter dem Regime, sondern es ist einfach nur ein Hinweis darauf, es musste ja auch gelebt werden und Menschen haben sich arrangiert. Wo sind denn momentan oder wo sehen Sie denn momentan noch die Grenzen zwischen Ost und West innerhalb eines deutschen Volkes?
Also in vielerlei Hinsicht, finde ich, haben die sich schon ziemlich verwischt. Also gerade in den jüngeren Generationen, Leute wie ich zum Beispiel, die auch weggegangen sind. Ich werde in England immer nur als The German sozusagen, also als Deutsch angesprochen und gesehen. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Aber ich glaube, wo sich das noch immer im Rahmen bewegt, wo man über Ost und West sehr viel nachdenkt, ist Politik auf der einen Seite. Also das gibt dieses Gefühl irgendwie, dass man muss gegen die andere Seite arbeiten, gerade in verschiedenen Regionen im
Osten. Also wir lassen uns nichts vorschreiben, ist so in etwa die Denkweise vielleicht im Osten. Und im Westen ist, die machen sowieso alles falsch. Also so hat man so manchmal den Tenor. Ne?
Ja, und diese Muster bleiben ja auch weiter im öffentlichen Diskurs bestehen. Und die werden eben auch von bestimmten Gruppen weiter so geführt und auch ausgenutzt von politischen Organisationen und Parteien zum Teil. Also das hat schon immer noch einen Klang innerhalb der Bevölkerung, was in bestimmten Kreisen funktioniert. Aber ich finde, insgesamt hat sich das schon etwas Richtung sozusagen Einheit organisiert. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch im öffentlichen Rundfunk zum Tag der Deutschen Einheit so eine Sendung mit moderiert, wo Leute anrufen konnten. Und das war wirklich interessant, dass aus der ganzen Republik Leute angerufen haben und gesagt haben, können wir uns nicht zusammen vorwärts bewegen.
Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Der Wunsch ist da. Und deswegen kommen wir zur Ausgangsfrage zurück, vielleicht noch ganz kurz. Was sehen Sie? Was ist Deutschland? Was ist dieses Deutschland im Hinblick Kaiserreich, DDR? Was ist das?
Ja, das ist eben immer noch nicht fest. Das ist immer noch fluid im Fluss irgendwie. Und wir müssen da auch, glaube ich, gar keine Antwort darauf finden. Der Knackpunkt ist, dass wir uns da weiter offen als Gesamt sozusagen, als Deutsche irgendwie darüber unterhalten müssen und auch Sachen äußern dürfen, ohne dass man da Gefahr läuft, sozusagen den Kopf einziehen zu müssen. Und das ist wichtig, dass dieser Dialog weiter stattfindet.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren.
Danke.
Dankeschön. Morgen kommt die Dokumentarfilmerin Christina Karliczek. Und zwar mit faszinierenden Unterwasseraufnahmen aus der Arktis. Ich sage nur, Stichwort Kaltwasserhaie. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, wiederum 18:45 Uhr. Tschüss und schönen Abend. Ciao.